ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Hans Lohmann.
Dominik Wullers ist Leute-Gast. Er ist Deutschlands oder der Bundeswehrvertreter bei der NATO oder einer der Vertreter bei der NATO, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Ich bin Deutschland und hat eine Menge zu sagen über unsere Gesellschaft und über die Bedrohungslage weltweit, über die Situation der Bundeswehr. Und wenn Sie ganz aktuell auf Donald Trump schauen, Herr Wullers, erstmal herzlich willkommen bei Leute, schön, dass Sie da sind.
Hallo, danke.
Wenn Sie ganz aktuell auf das schauen, was Donald Trump so von sich gibt zum Ukraine-Krieg, der sich morgen in der Form zum dritten Mal jährt, also morgen vor 3 Jahren gab es den Überfall Russlands auf die Ukraine. Was schießt Ihnen da durch den Kopf?
Ach, das schießt mir eine ganze Menge durch den Kopf. Zum einen natürlich beruflich, aber das möchte ich jetzt hier mal trennen, weil das ist natürlich beruflich. Aber auch als Bürger natürlich habe ich dazu eine Meinung und finde das schon besorgniserregend.
Und die wäre?
Naja, dass ich es besorgniserregend finde, zu sehen, dass sich in sehr, sehr kurzer Zeit die Gewissheiten so radikal ändern können. Und dass wir natürlich auch als Deutsche darauf eine Antwort finden müssen. Und damit sind wir eigentlich ja sozusagen auch bei meinem Thema, das ist ja quasi der Anknüpfungspunkt, dass ich sage, wir haben halt sehr, sehr große Herausforderungen, außenpolitisch, Herr Putin, teilweise auch Herr Trump, die Änderungen in unseren Allianzen vielleicht, auch der Klimawandel, der Iran, der Nahe Osten, es gibt ja, also die Liste ist sehr, sehr lang. Auch innenpolitisch haben wir natürlich einige Reizthemen auf dem Tisch. Familien, die sich zerstreiten, nicht mehr miteinander reden. Das ist natürlich keine gute Grundlage, um einen Staat zu machen zusammen. Und mein Punkt ist dann der, wir brauchen ja irgendwie was Gemeinsames. Also wenn wir all diese Krisen irgendwie überwinden wollen, wenn wir nach vorne kommen wollen, dann müssen wir ja mehr sein als 83 Millionen Individuen. Dann müssen wir irgendwie ein Wir ausbilden. Und meine Antwort dafür ist der liberale Patriotismus.
Das gibt uns einigen Gesprächsstoff heute noch im Laufe dieser Sendung. Sie haben ein Buch geschrieben, liest sich fast wie so ein Memoirenbuch, was ja für einen jungen Mann, der Anfang 40 ist, eher ungewöhnlich ist, aber trotzdem liest sich spannend wie ein Roman. Das heißt, Ich bin Deutschland. Doppeldeutiger Titel.
Ja, absolut. Ich weiß auch gar nicht mehr, was der Arbeitstitel war. War jedenfalls anders und dieser Titel kam mir so, als ich dann an diesem Buch schrieb. Also vielleicht muss man sagen, also mein Ziel war erstmal über liberalen Patriotismus zu schreiben. Also diesen Gedanken habe ich schon eine ganze Weile. Und der erste Gedanke war, das sehr, sehr nüchtern zu schreiben. Einfach nur eine philosophische Diskussion, eine historische, eine politologische. Und dann sagte mir aber, ja, du bist kein Politologe, du bist kein Historiker und bist auch kein Philosoph. Aber du hast doch eine Story. Wie bist du denn als schwarzer, deutscher, ehemaliger Soldat, wie kommst du denn dazu, für Patriotismus zu sprechen?
Also schwarz bezieht sich jetzt auf die Hautfarbe.
Dazu vor allen noch, Dingen auf meinen Vater, genau. Und das ist auch sozusagen eher das politische Schwarz, was ich mir auch erstmal angeeignet habe. Also früher habe ich auch alle möglichen Lebensmittelfarben sozusagen benutzt, um zu beschreiben, wie ich aussehe. Aber gerade meine Zeit in den USA und auch die Gespräche hier in Deutschland, ich habe mich dann in dem Themenbereich Integration auch sehr engagiert, haben dann dazu geführt, dass ich dieses Schwarz mit großem S tatsächlich übernommen habe, ohne dass es jetzt bei mir besonders fundamentalistisch werden würde.
Dominik Wullers als Leute-Gast, der, wie nennt man es offiziell, ständiger Vertreter der Bundeswehr bei der NATO ist. Kann man das so sagen? Ist das richtig?
Nee, also der ständige Vertreter, das wäre unser Botschafter. Ja. Ich glaube, der hört das nicht gerne, wenn Sie sagen, dass ich das bin. Und auch nicht der Bundeswehr, sondern ich bin gerade ans Auswärtige Amt ausgeliehen. Also ich bin theoretisch Diplomat gerade.
Mhm. Okay, und da sind Sie bei der NATO zugange und vertreten die deutschen Interessen bei der NATO.
Ja.
Wie funktioniert das genau?
Also grundsätzlich funktioniert das so, dass man miteinander spricht. In meinem kleinen Ausschuss spreche ich natürlich mit allen 31 Alliierten, frage die, was deren Meinung ist, sammle dann deren Meinung ein, spiegel das zurück nach Deutschland, höre mir an, was die NATO sich so vorstellt, was deren Vorschlag oder deren Ratschlag ist und dann zusammen mit dem, was Deutschland in der Koordinierung aller Ministerien möchte und in der Koordinierung mit den anderen 31 Alliierten, sitze ich dann an so einem Oval, vor mir steht so ein kleines Schildchen, da steht drauf Germany und wenn ich dann was zu sagen habe, hebe ich die Hand, werde dann auch drangenommen, so wie in der Schule, habe dann auch ein Mikro und dann sage ich Germany believes und dann sage ich, was Deutschland will.
Okay, und das wird wie oft gemacht?
In meinem Fall jede Woche einmal.
Ja, und unterscheidet sich das jetzt von Woche zu Woche groß, was die einzelnen NATO-Mitgliedstaaten da so wollen?
Es kommt so ein bisschen auf die Themen an. Jetzt kann ich natürlich nicht sagen, was die verschiedenen Nationen wollen. Da glaube ich, wäre ich sehr schnell meinen Diplomatenstatus wieder los. Aber es ist schon so, dass sie dann da ihre nationalen Positionen klar vertreten, aber natürlich auch immer im Blick auf das große Ganze. Und das ist dann natürlich immer so dieses Austarieren, dass man nationale Interessen hat, aber darüber steht ja ein gemeinsames Interesse. Und das auszuhandeln ist halt Teil dieses Prozesses.
Und da sitzt jetzt auch ein Amerikaner immer mit am Tisch.
Da sitzt auch ein Amerikaner.
Ich hätte jetzt so den Eindruck oder so den Verdacht, dass so die anderen 30 Alliierten auf den schauen und denken, um Gottes Willen.
Nee, also das ist so nicht. Das ist ja auch unsere Aufgabe, miteinander zu reden, auch wenn es mal Meinungsverschiedenheiten gibt. Dafür ist die Diplomatie ja da, dass die Nationen miteinander sprechen und eben dieses Aushandeln, dieses Austarieren der nationalen Interessen und dieses Finden eines gemeinsamen Interesses, das ist ja genau meine Aufgabe.
Haben Sie den Eindruck, das gemeinsame Interesse ist nach wie vor, dass, ja, dass Russland als Kriegsschuldiger dasteht und der Krieg in der Ukraine in dem Sinne dann irgendwie zu einem Ende geführt wird? Ist das noch aktuell?
Also das Thema wird in meinem Ausschuss zum Glück nicht verhandelt. Wir sind ein sehr technischer Ausschuss. Das sind tatsächlich die Fragen, die auf Botschafter- oder auf Staats- und Regierungschef-Ebene dann besprochen werden. Aber ich denke, die NATO hat eine ganz klare Haltung und alle Alliierten, die in der NATO sind, tragen ja zu dieser Haltung bei.
Das heißt, bei dem, was man so zum Beispiel von Donald Trump hört und seinem Adlatus Elon Musk, ist es dann so, das steht auf der einen Seite und das, was sozusagen im technischen Bereich oder im Ablauf, in der Administration bei der NATO besprochen wird, ist dann was ganz anderes, nach wie vor auch jetzt mit Donald Trump als Chef?
Naja, also wenn Sie einen Staat machen, dann gibt es natürlich in unserem Fall den Kanzler, also in jedem Fall einen Regierungschef, der die klare strategische Linie vorgibt. Aber unten im Maschinenraum muss es ja irgendwie laufen. Und dann haben Sie natürlich Ihnen gegenüber vielleicht andere Techniker sitzen und dann geht es halt um die einzelnen Schrauben. Wie drehen wir an den Schrauben, sodass die Maschine insgesamt funktioniert? Und das ist mehr meine Aufgabe. Also ich gebe nicht die Richtung vor, sondern meine Zuständigkeit ist im Maschinenraum sozusagen mehr oder weniger Feuer zu geben.
Sie beschreiben in Ihrem Buch, ich bin Deutschland, im Grunde genommen auch Ihre Kindheit, geprägt durch einigen Rassismus. Ihr Vater ist Kapverdianer, sagt man das so? Also kommt aus Capo Verde. Da hat man früher als kapverdische Inseln bekannt. Da müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren, warum man das eine sagt und das andere eher nicht mehr. Also ein Inselstaat westlich von Afrika. Und Sie sind Jahrgang 84 und ich habe jetzt beim Lesen Ihres Buchs gestaunt, habe gedacht, mein lieber Schwan, der ist also dann ab den 90er Jahren in die Schule gegangen. Da hätte ich gedacht, da wäre Rassismus irgendwie kaum noch ein Thema gewesen. Pustekuchen.
Nee, im Gegenteil. Also die Bundeszentrale für politische Bildung nennt die Jahre die Baseballschlägerjahre. Das ist die Zeit, in der, wie man früher sagte, die Asylantenheime brannten. Mhm.
Da kann man es dran erinnern, Rostock-Lichtenhagen zum Beispiel oder auch die Morde von Solingen, jetzt ein anderes Thema, aber dass das in den Schulen auch so weit verbreitet war, das hat mich persönlich erstaunt.
Ach, was heißt weit verbreitet? Also ich beschreibe auch, dass ich durchaus eine glückliche Kindheit hatte und ich will jetzt nicht sagen, dass ich da von morgens bis abends irgendwie von irgendwelchen SA-Trupps verfolgt wurde bei mir in der Schule. Aber es war halt schon so, dass das Level so war, dass mir immer wieder der Impuls gegeben wurde, also du gehörst hier nicht hin. Ich meine das gar nicht so sehr im Bösen, sondern die Kinder haben quasi einfach direkt beschrieben, was sie gesehen haben, wenn sie dann mich irgendwie als den Baumwollpflücker oder so gerufen haben. Mhm. Oder, das beschreibe ich auch, wenn ich dann in Düsseldorf mit meiner Tante da durch die Straße gegangen bin und dann plötzlich hinter mir ein Mann in grüner Bomberjacke mit weißen Schnürsenkeln und schwarzen Stiefeln dann hinter mir irgendwie anfing zu trällern und leise maliziös zu singen, du kleines fettes Türkenschwein, mein Messer stecke ich in dich rein. Und das sind halt so einzelne Punkte gewesen, einzelne Erlebnisse, die würde ich jetzt nicht als Überschrift über meine Kindheit oder Jugend wählen, aber es hat auf jeden Fall gereicht, dass mir meine Identität, zumal als Deutscher, nicht so ganz klar war.
Aber so als Kindergartenkind waren Sie schon auch durchaus ein ziemlich einsames Kind, das sich zurückgezogen hat sozusagen ins private Spiel, um sich dann nicht angreifbar zu machen, in Anführungsstrichen.
Also im Kindergarten war es gar nicht so sehr. Da hatte ich einmal so ein Ereignis, wonach ich dann ja auch mein erstes Kapitel benannt habe. Mein Papa hat einen Panzer. Den ist dann gar nicht so sehr die Hautfarbe aufgefallen, sondern eher, dass mein Vater nicht da war. Und diese scheinbare Unnormalität, die habe ich dann... Es war eine Millisekunde oder so, das fand ich ganz schrecklich und was mir als erstes eingefallen ist, war zu sagen, mein Papa hat einen Panzer, um sozusagen von seiner Abwesenheit abzulenken, bekam der dann einen Panzer und ich sagte, ja, der ist auch in Amerika, aber dass die Kinder mich dann auf meine Hautfarbe ansprachen oder auch schmähten, das begann dann in der Grundschule Und da war ich natürlich nicht drauf vorbereitet. Ich bin ohne meinen Vater aufgewachsen. Also es hat mir niemand diesen Referenzrahmen gegeben, dass ich irgendwas hätte damit anfangen können. Ich wusste selber ja noch nicht mal, dass ich anders aussehe. Das haben die mir dann gespiegelt, sozusagen. Und das hat dann schon dazu geführt, dass diese Identitätsfrage für mich eine sehr prominente Rolle bekommen hat.
Würden Sie sagen, das, was Sie in den 90er Jahren als Schüler erlebt haben, ist vergleichbar mit dem, was Menschen heute erleben, die aus irgendeinem Grunde anders sind?
Also ich glaube nicht, dass es exakt das Gleiche ist, aber was ich schon finde, ist eine Vergleichbarkeit dahingehend, dass wir wieder einen großen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund haben und wieder die große Diskussion, das große Problem ist, wir wollen die Menschen loswerden. Ja, Ausländer raus ist wieder salonfähig geworden und das ist so ein bisschen wieder die gleiche Stimmung. Und was ich mir denke, ist, haben wir denn gar nicht aus unseren Fehlern gelernt? Wir hatten damals diesen Zyklus, wir hatten keinen Platz, dann sind wir größer geworden, wir denken deutsch, wir träumen deutsch, wir sprechen deutsch, wir gehen auf deutsche Unis, wir arbeiten in deutschen Jobs, wir zahlen deutsche Steuern. Dann kam Sarrazin, dann kam diese Riesendebatte, wer ist alles deutsch? Und jetzt fangen wir wieder von vorne an. Also wir haben jetzt wieder eine Generation von Kindern mit Migrationshintergrund. Über 40% der unter 5-Jährigen hatten Migrationshintergrund in Deutschland mittlerweile. Und die wachsen alle auf in diesem Gefühl, ich bin hier unerwünscht.
Haben Sie eigentlich ordentlich wählen können? War ja irgendwie nicht so ganz einfach bei dieser kurzen Periode.
Ich habe es geschafft, dank unserer lieben Nachbarin Rebecca. Die hat nämlich meinen Brief nach Aachen mitgenommen und den da in den Postkasten eingeworfen. In Brüssel war tatsächlich Poststreik.
Mhm. Sie haben, bevor Sie nach Brüssel gegangen sind, im Emsland gelebt und haben da einen Ortsverband der FDP gegründet oder mitgegründet.
Richtig.
Wow.
Ja, danke.
Stell mal keine Frage. Sie dürfen trotzdem was antworten dazu.
Ja, ist wahrscheinlich nicht so häufig, dass noch Ortsverbände der FDP gegründet werden. Ich kam tatsächlich aus dem Studium in den USA und hatte mir den liberalen Patriotismus da schon überlegt, eigentlich schon weit vorher. Und welche Partei ist denn besser, um liberalen Patriotismus eine Plattform zu geben, als die Liberale, war mein Gedanke. Mhm. Und genau, dann habe ich gedacht, dann aktiviere ich mal meine Mitgliedskarte und höre auf, eine Karteileiche zu sein. Und das hat auch gut geklappt. Wir waren eine kleine Runde.
Ja? Ja, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Nö, wir waren eine kleine freche Runde und ich habe es tatsächlich geschafft, auch in den Stadtrat der wunderschönen Stadt Haaren an der Ems zu kommen. Und und dann als ich nach Brüssel gegangen bin, ein bisschen überraschend für alle Beteiligten, habe ich das Mandat natürlich niedergelegt.
Warum ist liberaler Patriotismus so wichtig? Was ist das überhaupt? Also für mich widerspricht sich das erstmal so ein bisschen.
Ja, tatsächlich, möchte man meinen, oder? Also Liberalismus, gerade politischer Liberalismus, wird in Deutschland ja häufig so ein bisschen missverstanden. Liberalismus heißt, ich mache, worauf ich Bock habe. Und da darf mir keiner reinreden. Aber das ist ja nicht Liberalismus, sondern Liberalismus heißt erstmal, alle Menschen sind frei. Und das heißt auch, alle Menschen sind gleich. Und diese Freiheit muss ich ja erstmal ermöglichen. Ich muss diese Freiheit schaffen, denn der Naturzustand, die Anarchie heißt ja Herrschaft des Stärksten. Das heißt, der, der den dicksten Knüppel hat, kann den anderen einen auf die Mütze hauen. Aber das ist ja nicht Freiheit. Das heißt, ich brauche einen Raum, wo alle, auch die Schwachen, die Möglichkeit haben, überhaupt frei zu sein. Das heißt, ich brauche einen Staat, der das garantieren kann.
Leuchtet ein. Und Patriotismus?
Ja, Patriotismus. In der Tat, es gibt viele Liberale, die Patriotismus ablehnen. Ich bin der Meinung, die sind falsch gewickelt, aber darüber kann man ja diskutieren. Die eher sagen so, brauche ich gar nicht, ich bin Kosmopolit, ich bin Weltbürger, wie auch immer. Ich glaube, dagegen steht einfach die harten Fakten, dass die Machtwährung auf dieser Welt immer noch von Nationalstaaten gehalten wird, dass die Nationalstaaten aushandeln, wie es läuft und dass natürlich nur die Nationalstaaten in der Lage sind, die Freiheit für ihre Bürgerinnen und Bürger zu garantieren. Und da kommt ja überhaupt erst die Freiheit her, aus den Nationalstaaten, die dann liberalisiert wurden über den Humanismus. Also finde ich schon sehr, sehr wichtig und ich glaube, das geht gut zusammen. Und naja, der Patriotismus, den muss man sich erstmal nicht so vorstellen. Also die meisten Deutschen denken dann direkt an Nationalismus vielleicht, dass ich so eine übersteigerte Liebe habe, aber die gar nicht so sehr eine Liebe zum eigenen Land ist, sondern eher eine Abneigung zu den anderen Ländern. Also so hat es zumindest mal de Gaulle definiert, dass Nationalismus der Hass zu den Vaterländern der anderen ist und Patriotismus die Liebe zum eigenen. Und das muss ja nicht das Gleiche sein. Also ich kann ja auch meine eigene Frau zum Beispiel lieben, ohne dass ich alle anderen Frauen hassen würde. Also Liebe bedingt ja nicht Hass für alle anderen. Insofern bin ich schon der Meinung, dass auch wir Deutschen in der Lage sind, positive Gefühle zu unserem Land zu haben, ohne dass wir direkt wieder anfangen, irgendwelche Großmachtsfantasien zu schüren.
Sie waren lange, ich glaube 13 Jahre lang, Soldat bei der Bundeswehr und Sie haben in Ihrem Buch namens Ich bin Deutschland, dessen Doppeldeutigkeit wir ja schon ein bisschen rausgearbeitet haben, also vom Titel her Ich bin Deutschland, also gemeint ist ja zum einen die Vertretung bei der NATO, dass Sie sozusagen Deutschland repräsentieren, aber auch Ich bin Deutschland als ehemaliger schwarzer Soldat und schwarzer Bundeswehrbeamter natürlich da eine Sonderstellung haben. Und in dem Buch beschreiben Sie ziemlich intensiv das Leben und Wirken Ihrer beiden Großväter, was ja unterschiedlicher kaum sein kann. Der eine, also der Vater Ihres Vaters, in Cabo Verde, was man früher als kapverdische Inseln bezeichnet hat. Und der andere, ja, mit einer Karriere eher unseliger Art in der finstersten Zeit Deutschlands. Wie bringen Sie das insgesamt zusammen?
Ja, also einer der anderen Gründe, warum das Buch Ich bin Deutschland heißt, ist sozusagen, ich stehe stellvertretend. Also meine Biografie und Deutschland sind sich sehr, sehr ähnlich. Also ich bin auch ohne Vater aufgewachsen. Deutschland hat den Kaiser und dann zum Glück auch den Führer verloren, ist von Frauen wieder aufgebaut worden. Deutschland war sich nicht so ganz im Klaren über seine Identität. Und Deutschland, genau wie ich, hat einen Migrationsanteil mittlerweile. Und in Bezug auf den Großvater, ich habe halt auch einen Großvater, der im Krieg war. Der war bei der Organisation TOT. Bernhard Wullers, Jahrgang 1904, wurde also noch im Kaiserreich geboren und ich habe mich halt, als ich dieses Buch geschrieben habe und klar war, dass es ein bisschen persönlicher werden soll, gefragt, welche Beziehung habe ich denn zu ihm, weil er repräsentiert ja sozusagen dieses alte Deutschland, wo der ein oder andere wieder hin zurück möchte. Ein völlig unbeschwertes Deutschland, der hatte ja keine Schuld, der hat sich ja sicherlich nicht geschämt, habe ich mich gefragt. Hat sich Bernhard Wullers geschämt, wenn er im Ausland war? Sicherlich nicht. Die Deutschen waren ja total stolz, dass sie endlich ein Deutschland geschaffen hatten. Und wie war es dann in der Weimarer Republik? Hat er auch gegen die Franzosen gehetzt, hat auch gesagt, unsere Erbfeinde.
Kennengelernt haben Sie nicht?
Den habe ich nicht kennengelernt. Der ist 4 Jahre vor meiner Geburt gestorben. Er war Architekt. Und er ist dann in den Zweiten Weltkrieg gegangen bei der Organisation TOT. Die waren zuständig für die ganzen Wehrbauten vor allen Dingen. Und er war dann wohl in Polen und war zuständig dafür, die Brücken, die die Polen aus Angst vor den Deutschen abgerissen hatten, wieder aufzubauen, damit die deutsche Wehrmacht vorrücken konnte. Und da habe ich mir vorgestellt, ich habe mir dann ein Buch durchgelesen. Ja, also wie war das denn? Ich konnte ihn ja nicht fragen. Und habe dann da gelesen, ja, die mussten alle eine braune Uniform tragen, die mussten alle eine Hakenkreuzbinde haben, die hatten alle eine Waffe. Später wurden auch Zwangsarbeiter eingesetzt, Russen, vielleicht auch Juden. Und da habe ich mich gefragt, welche Beziehung habe ich dazu, zu ihm ganz persönlich, aber auch zu diesem Deutschland. Und ich habe festgestellt, keine so richtig. Mhm. Nicht nur, weil er gestorben ist, sondern weil quasi alles, was mit ihm und diesem Deutschland verbunden ist, eigentlich unter den Bomben der Alliierten auch verschüttet wurde.
Und die Beziehung zu Ihrem Großvater mütterlicherseits?
Ja, der war ja mütterlicherseits.
Väterlicherseits, genau. Entschuldigung, natürlich.
Ja, den habe ich einmal in meinem Leben nur gesehen. Da saß er auf so einer riesigen Couch in den USA, so ein ganz kleines, grau gewordenes Männchen. Er hatte auch graue Klamotten an. Er saß neben meiner Großmutter, die auch irgendwie ganz in grauen Sachen gekleidet war. Und wir haben uns nicht verstanden. Also die haben nur Portugiesisch gesprochen. Ich konnte gerade mal mit 17 Jahren, war das ein bisschen Englisch. Und meine Tante, die übersetzen sollte, war dann mit dabei. Mein Vater war gestorben, deshalb war ich in die USA gekommen. Und so kam es überhaupt erst zu diesem Zusammentreffen. Mein Vater war nämlich in die USA mit seinen ganzen Geschwistern ausgewandert. Und da sah ich die dann zum ersten Mal und wir schauten uns an. Meine Großmutter nahm mich irgendwie in den Arm und dann haben wir uns angeschwiegen. Und dann ist er ein paar Jahre später gestorben, ohne dass ich ihn nochmal gesehen hätte. Er hatte einen Bauernhof, einen kleinen Hof auf der Insel Fogo. Und den habe ich später dann auch mal gesehen und habe dann so ein bisschen versucht, auch meine eigene Identität als Cabo Verder da zu finden. Die als Deutscher hatte ich dann da sozusagen schon. Und das war ganz interessant, da so auf dieser Vulkanerde zu stehen. Und diese Luft einzuatmen und ein Gefühl dafür zu kriegen.
Als schwarzer Bundeswehrsoldat 13 Jahre bei der Armee gedient, dann als Beamter in Aktion. Sie haben auch studiert, sind ins Ausland gegangen und jetzt nicht irgendwohin, sondern ja, gleich mal ins Beste, nach Harvard, also in das Traumziel vieler Studenten, die in die USA gehen wollen. Würden Sie heute noch gerne wollen, also unter den veränderten Bedingungen, dem veränderten Ruf, den die Amerikaner so genießen?
Ja, unbedingt. Also unabhängig jetzt vom Ruf, das Land hat sich ja jetzt nicht grundlegend geändert, zwar in unserer Außenwahrnehmung, würde ich sagen, aber die Menschen sind ja immer noch die gleichen. Jetzt haben irgendwie paar hunderttausend, paar Millionen, vielleicht mehr Trump gewählt. Aber gerade da, die Gegend um Harvard ist also völlig verdachtsfrei. Manchmal auch schade, muss ich sagen, als ich da auf dem Campus war. Also ich glaube, 99% haben da Demokraten gewählt und das 1%, die Republikaner gewählt haben, haben sich dann im Harvard Republican Circle oder Club organisiert und haben dann eine Wahlempfehlung für den Gegner von Trump ausgesprochen. Also selbst die waren noch nicht mal echte Republikaner. Und das ist ja auch einer dieser Vorwürfe gewesen, allgemein an diese liberalen Unis in den USA, dass da quasi, da wird nur eine Meinung vertreten und die Gegenmeinung, die Sicht der Republikaner, kommt da gar nicht vor. Und das ist tatsächlich was, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, das habe ich auch gemerkt, aber ich hätte da jetzt keine Angst, wieder hinzugehen, also überhaupt nicht.
Sie schreiben da von einer Begegnung mit einem Professor Stephen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf und aufgeschrieben habe. Ich habe hier Steppen geschrieben, das stimmt wahrscheinlich. Stephen, egal, der da Außenpolitik lehrt und gesagt hat, Völkerrecht ist bedeutungslos. Ich habe das verstanden so, als wäre das für Sie auch ein ziemlich bahnbrechende Erkenntnis gewesen, zu hören, was dieser Mann da zu sagen hatte.
Ja, tatsächlich. Und das ist sozusagen meine erste Konfrontation mit Realpolitik gewesen. Ich bin da nur zufällig in dieses Seminar reingerutscht, weil ich irgendwie meine Kurse so gewählt hatte. Ich musste noch einen und es war nur noch ein Zeitslot frei. Und das heißt, ich musste in diesen Kurs gehen. Und das war wirklich eine überraschende Erkenntnis, weil dieses Verständnis, was ich selber aus Deutschland mitgebracht habe, also Außenpolitik muss besonders moralisch sein und man macht das nur für hehre Ziele. Und das war überhaupt nicht in Einklang zu bringen mit der Realität. Also
weil man erst recht heute nicht.
Erst recht heute nicht. Und der hat gesagt, ja, das ist alles Unsinn. Also Außenpolitik ist Realpolitik. Das heißt, die Staaten machen das, was in ihrem Interesse ist. Und es mag sein, dass sie das ein bisschen dekorieren mit moralischen Argumenten, aber die handeln zunächst mal knallhart nach ihren Interessen.
Kann man unter den Gesichtspunkten Donald Trump dann auch besser verstehen?
Also der ist natürlich ein Vertreter dieser Lesart. Der handelt ja ausschließlich nach seinen Interessen, wobei es kann ja auch gegen die Interessen der USA sein, jetzt diese ganze Weltordnung, die die USA geschaffen haben, die ja eigentlich ihren Interessen dient, die jetzt kaputt zu machen. Denn ich glaube, das hat es ja nicht, also ich glaube, es hat es noch nie gegeben, dass ein Hegemon im Dialog die Welt beherrscht hätte. Also man kann streiten, ob die USA die Welt beherrscht haben, aber es sind halt die dominante wirtschaftliche und militärische Macht. Und die haben ja trotzdem die Kleinen gefragt, ja, was haltet ihr denn davon? Wie sollen wir das denn machen? Die haben die UN gegründet. Ich meine, die hatten die Atombombe, die hätten machen können, was sie wollen mit der Welt. Die waren uneingeschränkte Herrscher 1945. Die Engländer waren am Boden, die Franzosen sowieso. Die Deutschen waren ja der Gegner, der gerade kapituliert hatte. Die waren unwidersprochen und die haben gesagt, jetzt machen wir was zusammen. Ich gehe auf die Schwachen zu. Und das ist jetzt vorbei. Und ob das im amerikanischen Interesse ist, ob das wirklich Realpolitik ist, das muss ich dann am Ende zeigen. Aus unserer Sicht natürlich katastrophal, jetzt diese ganzen Allianzen einzustampfen oder zumindest in diese Richtung zu gehen.
Sie haben uns gerade auch schon erzählt von Ihren Erfahrungen mit Auslandseinsätzen an der renommierten Harvard-Universität in den USA, wo Sie also ein paar Semester studieren konnten, was ja auch nicht jeder kann. Und da haben Sie unter anderem einen Kurs belegt. Wir haben jetzt beide vergessen, wie er heißt. Ich habe es mir nicht ordentlich aufgeschrieben aus dem Buch, aber Sie wissen es auch nicht mehr. Race and Politics, also der Begriff Rasse kommt davor. Interessante Geschichte, dass es als Kursangebot sowas gibt. Was haben Sie als Student mit Ihrem familiären Hintergrund da für sich auch mitnehmen können?
Ja, also der familiäre Hintergrund war auf jeden Fall die Motivation, den Kurs überhaupt zu belegen. Der vortragende Professor hatte auch ein gewisses Renommee in dem Bereich und ich war sehr daran interessiert, weil ich natürlich aus Deutschland kam, aus der Debatte. Es hatte viele, viele rassistische Anschläge gegeben in Deutschland, in den USA natürlich auch. Das Thema war total groß und ich befand mich quasi mittendrin in diesem identitätspolitischen Sturm. Und die erste Hälfte des Kurses fand ich total spannend. Der hat dann einfach nochmal den Rassismus in den USA dargelegt, wo der herkommt. Dass sozusagen überhaupt dieses Verständnis davon, dass es unterschiedliche Rassen kommt, wann das überhaupt ins Rechtssystem überführt wurde, wann das geschaffen wurde, dass es sozusagen eine Begründung brauchte, warum man jetzt Menschen zu Gegenständen machen kann. Es muss ja irgendwann in Recht gebracht, es muss ja irgendwann kodifiziert werden. Und all solche Dinge hat er dann einfach erklärt. War sehr, sehr spannend. Und wo sich dann unsere Wege aber trennten, war dann die Bewertung der Gegenwart. Und ich bin ja selber Liberaler, hänge dem Liberalismus an. Und der Liberalismus hat ja als Kerngedanken die Freiheit des Einzelnen. Jeder darf so sein, wie er möchte. Aber wir stehen alle auf dem Fundament, wir sind alle Bürger. Das heißt, diese fundamentale Eigenschaft, wir sind alle gleich, die muss gelten. Wir können so unterschiedlich sein, wie wir wollten, aber wir sind alle gleichwertig, wir sind alle Bürger. Und in diesem Diskurs, der da in diesem Kurs herrschte, ging das in eine völlig andere Richtung. Und das war eben die Zuspitzung dieses identitätspolitischen Diskurses, den wir auch in Deutschland hatten. Der hatte da irgendwie so ein Paper an die Wand geworfen und erklärte das jetzt für rassistisch. Und keiner von uns hatte das gelesen und die holten alle die Fackeln und die Mistgabeln raus. Und ich habe mich dann umgeguckt und gesagt, also wie kann das denn sein? Wer von euch hat das gelesen? Niemand hatte das Ding gelesen. Und ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Und es ging dann auch immer weiter darum, in welchen identitätspolitischen Gruppen finden wir uns wieder. Und die mussten immer weiter aufziseliert werden. Und das entfernte sich irgendwie immer weiter von diesem Ideal, dass wir alle doch am Ende Bürger sind. Also das Ziel muss doch sein, dass wir alle wieder zusammenkommen. Natürlich gibt es all diese Rassismen und es gibt all diese Probleme.
Die Sie auch erlebt haben, als Sie bei der Bundeswehr eingestiegen sind zum Beispiel, waren Sie auch ja als sogenannter Schwarzer, ich muss immer sogenannt sagen, weil ja eigentlich der Begriff Schwarzer eher politisch ist. Sie sind ja relativ hellhäutig. Und da haben Sie ja durchaus auch einen Einstieg gehabt bei der Bundeswehr, den ja auch nicht jeder so hat, der da einsteigt.
Nee, das stimmt, aber ich bin da hingegangen und im letzten Moment habe ich mir dann überlegt, ob diese jugendliche Renitenz, dass ich jetzt den Wehrdienst mache, ob der mich kosten wird, also ob die wirklich alle so recht sind bei der Bundeswehr, und stellte dann fest, dass mein Zugführer war schwarz, mein Gruppenführer hatte italienischen Migrationshintergrund und den einzigen Nazi, den wir da hatten, der wurde relativ schnell aussortiert, also kam dann der militärische Abschirmdienst, hat den befragt und dann wurde der ausgekleidet und wieder entfernt. Genau, aber die Bundeswehr hat halt eben auch als Ideal tatsächlich, wir sind alle gleich. Wir sind alle Soldaten, wir sind alle Deutsche und das ist völlig egal, welchen sozialen Hintergrund man hat, wie man aussieht, wen man liebt, welches Geschlecht, sondern wir sind alle gleich. Und das ist eigentlich ein Ideal, was ich finde, was es auch zu bewahren gilt, und das merkte ich dann in diesem Kurs. Das ging in eine völlig andere Richtung, sondern es wurde dann immer wichtiger, in welcher Gruppe man ist, also schwul, schwarz, weiblich, und dann musste man noch mehr Adjektive und immer mehr Adjektive, und es ging immer weiter davon weg, dass wir doch irgendwie am Ende alle gleich sind, also dass wir das überwinden müssen, dass Menschen aufgrund dieser Identitätsmerkmale unterschieden werden. Das war ja irgendwie der Abholpunkt, das war es auch für mich, ich wollte ja deutsch sein, ich wollte dazugehören dürfen, und wir kamen aber immer weiter davon weg zu dieser Zugehörigkeit, weil wir immer mehr beschrieben haben, was sind die Probleme, und die sind ja auch richtig, die muss man beschreiben, die sind ja auch da. Aber das Ergebnis, fand ich, war das Falsche.
Hier ist einiges fastnachtlich karnevalistisch dekoriert. Sie haben eine Zeit lang in Mayen und Koblenz gelebt, da bei der Bundeswehr auch gearbeitet. Wie kommt Ihnen das Närrische jetzt so gerade vor? Als Wahlbrüsseler?
Ja, also in Brüssel hat man nicht so viel damit zu tun. Wobei zumindest die nordrhein-westfälische Landesvertretung macht da auch immer noch Karneval, habe ich mitbekommen. Die Kinder haben aber den Brat noch nicht oder die Kamelle noch nicht gerochen. Insofern musste ich da noch nicht hin.
Kamelle riechen ist ein schönes Stichwort. Als das Mikro aus war, haben wir geredet über die Bundestagswahl und ich habe mich so geäußert, dass ich gesagt habe, eigentlich ist die Bundestagswahl ja ziemlich langweilig, weil die Umfragen seit langem feststehen und irgendwie auch klar ist, wer beispielsweise künftiger Bundeskanzler wird. Und Sie haben mit Ihren Erfahrungen aus amerikanischen Studienzeiten, über die wir schon geredet haben, in Harvard gesagt, typisch deutscher Pessimismus. Dann bringen Sie mal ein bisschen Optimismus in die Bundestagswahl.
Also ich will nicht sagen, dass es pessimistisch wäre zu sagen, Friedrich Merz wird Kanzler. Also das habe ich.
Nee, das habe ich auch damit nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass es schon vorher klar ist, im Grunde genommen, wie es aussieht. Hat man den Eindruck?
Ja, also insgesamt glaube ich, die Wahltendenz ist klar. Schauen wir mal, was dann am Ende wirklich dabei rauskommt. Als Bundesbeamter, der ja für die Regierung arbeitet, will ich mich diese sowieso nicht zu stark äußern, aber ich habe natürlich eine persönliche Meinung. Was mir natürlich Sorgen macht, auch als Mensch mit Migrationshintergrund, ist, in welche Richtung gehen wir insgesamt? Also man hat ja schon in den letzten Jahren so einen relativ starken gesellschaftlichen Ruck wieder zurück nach rechts. Also vielleicht war es ein Korrektiv, ich weiß es nicht, aber es geht jetzt schon sehr stark wieder zurück. Und ich finde, was jetzt auch wieder sehr stark im Mittelpunkt ist, ist diese Frage, was ist Deutschland eigentlich? Und damit befasse ich mich ja auch sozusagen in dem Buch. Das ist ja quasi meine Sinnsuche, die Suche nach Identität. Und die Frage, die sich für mich stellt für Deutschland, ist, was ist Deutschland? Ist Deutschland ein Projekt, eine Idee, eine Wertegemeinschaft, Einigkeit und Recht und Freiheit? Oder ist Deutschland einfach nur der Zusammenschluss der Volksdeutschen, die sich über gemeinsames Blut definieren? Und finde ich, ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Und ich persönlich für mich entscheide die halt liberal in dem Sinne, dass ich sage, Deutschland ist ein Projekt, eine Idee, ein Projekt gemeinsamer Werte. Und ich finde, das kann man insbesondere über so einen liberalen Patriotismus halt gut zusammenbekommen.
Sagen Sie mir noch zum Schluss, in Ihrer Eigenschaft als Referent bei der ständigen Vertretung Deutschlands bei der NATO in Brüssel, glauben Sie, dass wir nach dem 3. Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine, der ja morgen ist, glauben Sie, dass wir einen 4. erleben, der immer noch Krieg heißt?
Ich hoffe es nicht. Ich hoffe sehr, dass wir einen anhaltenden Frieden bekommen, aber das ist ja genau der zentrale Punkt. Es muss ein anhaltender Frieden sein. Es darf keine Einladung sein, den Krieg wieder aufflammen zu lassen nach wenigen Wochen oder Monaten. Es muss nachhaltig sein und die Ukraine muss natürlich in ihren Gebietsformen erhalten da rauskommen.
Dominik Wullers zu Gast in Leute. Herzlichen Dank für den Besuch. Danke, dass Sie da waren. Ich bin Deutschland, sehr lesenswert, Ihr Buch, das sich teilweise ein bisschen liest wie ein Roman mit Hauptfigur Dominik Wullers. Das empfehle ich noch zum Schluss. Und ganz zum Schluss greife ich in den Rucksack. Wie immer, Geschenkezeit am Schluss von Leute. Sie haben 3 Kinder, älteste ist 9. Und da kommen Sie in den Verdacht, dass der Kuhhandel vielleicht ein gutes Spiel sein könnte. Kennen Sie das?
Ich kenne es noch nicht, danke.
Okay, sollten Sie kennenlernen, ein Spiel, wo Kinder so, vor allen Dingen, wenn sie auf die 10 zugehen, gegenüber den Eltern in einem deutlichen Vorteil sind, weil sie sich wunderbar Dinge merken können, was Eltern irgendwie nicht mehr so gut können. Und ich spiele das übrigens mit meinen Kindern nicht mehr, weil wir uns da regelmäßig streiten. Also eine echte Herausforderung für jede Familie.
Super, ganz herzlichen Dank. Und ich glaube, Kuhhandel kann ich auch gut gebrauchen, wenn ich demnächst mit der Bundeswehr über meinen nächsten Job verhandeln muss.
Sehr gut. Alles Gute. Schönen Sonntag.
Danke für die Einladung.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.